So, man merkt, dass diesen Sonntag jetzt einige krank sind oder anderweitig unterwegs. Danke für die Jugend, dass ihr da so tapfer vorne im Musikteam die Stellung haltet. Ja, ich habe ein Thema, was jetzt, ich weiß nicht, wann das letzte Mal darüber gepredigt wurde. Es ist ein Thema, was auf Frauentagen manchmal vorkommt, was irgendwie so klischeehaft ist. Ja, das ist so ein Frauenthema. Und ich hatte das Thema auch auf einem Jugendwochenende, auf dem JUWO. Und zwar hatte ich den Jugendlichen einen Satz gesagt und sie sollten dann ja darauf reagieren und auf Zettel Antworten darauf schreiben, ob sie dem Satz zustimmen oder ob sie dem Satz eben nicht zustimmen. Und zwar, der Satz ist: Minderwertigkeitsgefühle sind in unserer Gemeinde ein Problem. Und da dachte ich, ich bin jetzt mal gespannt, was von den Jugendlichen kommt. Interessant war, also keiner hat geschrieben, nee, das ist gar kein Problem. Also das holt mich jetzt gar nicht ab. Also irgendwo zugestimmt hat jeder. Und ich will einfach mal ein paar Sätze vorlesen, die die Jugendlichen geschrieben haben. Als Anmerkung, das waren jetzt nicht, also die meisten Antworten kommen nicht aus dieser Gemeinde, also das waren andere Jugendliche. Aber als ich die gelesen habe, da dachte ich mir, Mensch, das Thema wäre auch mal wichtig für eine Predigt. Ich lese jetzt einfach mal ein paar vor. Ich stimme zu. In der Gemeinde vergleicht man sich oft mit anderen, die vermeintlich viel bessere und frommere Christen sind als man selbst. Ein anderer schreibt, stimmt, da man sich oft mit anderen vergleicht, zum Beispiel in Diensten und so weiter. Das stimmt, weil auch wenn man ein Christ in einer Gemeinde ist, kann man trotzdem manchmal versagen. Diese Gefühle sind ein Problem, weil oft keine Ehrlichkeit herrscht. Wenn jeder sich von seiner besten Seite zeigt, bekomme ich solche Gefühle für meine schlechten Seiten. Ich finde es schwierig, das auf die Gemeinde zu beziehen, weil das ja generell ein Problem in unserer Gesellschaft ist. Es kommt aufs Umfeld an. Darf ich versagen? Wie geht die Gemeinde damit um? Es ist ein Problem, weil man sich mit anderen vergleicht. Zum Beispiel der andere kann viel besser mit Kindern umgehen oder ist disziplinierter und ich eben nicht. Diese Gefühle sind ein Problem, weil oft nur jeder das beste Bild nach außen zeigt. Ich glaube schon, dass es ein Problem ist, weil oft die Beziehungen zwischen den Menschen nicht da ist und sich keiner so richtig kennt und alle wollen nur von der perfekten Seite gesehen werden. Nur wenige teilen ihre innere Kämpfe und Probleme mit Glaubensgeschwistern. Und als letzter Satz, ich glaube, unsere Gemeinde hat sowas gerade nicht auf dem Schirm. Und als ich diese Sachen gelesen habe, dachte ich mir, Mensch, also es ist schon wichtig, auch darüber mal eine Predigt zu halten. Mich haben die Aussagen irgendwie getroffen und dann dachte ich, Mensch, wenn es auch auf unsere Gemeinde so zutrifft, das wäre irgendwie ein Armutszeugnis. Und deswegen halte ich die Predigt aus drei Gründen. Zum Ersten will ich, dass es euch gut geht und dass ihr nicht euch mit so negativen Gefühlen auch plagen müsst. Zum Zweiten kam jetzt in diesen Zitaten auch irgendwie raus, dass der Umgang miteinander auch Einfluss darauf hat. Und dann denke ich, ja, wenn der Umgang miteinander Einfluss auf das eigene Denken über sich selber hat, dann wäre es doch auch mal wichtig, das mal zu thematisieren. Und drittens geht es um die Ehre Gottes. Wenn Gott zu einem Menschen sagt, du bist mein geliebtes Kind, und der Mensch sagt, oh, ich bin nichts wert, dann nimmt es Gott die Ehre. Wenn ich jetzt hier in der Predigt über Minderwertigkeitsgefühle spreche, dann meine ich damit eine Reihe von verschiedenen Gefühlen. Also mancher denkt vielleicht zu klein von sich und denkt, ach, ich kann doch nicht viel, die anderen sind viel besser als ich. Ein anderer denkt vielleicht, oh, keiner sieht mich, keiner interessiert sich für mich. Vielleicht macht man sich selbst fertig, wenn man einen Fehler gemacht hat. Oder man fühlt sich selber nicht schön genug. Oder man denkt, man wäre eine Belastung für andere und so weiter. Ich denke, die meisten kennen solche Gedanken in irgendeiner Art und Weise. Wer jetzt hier drin sitzt und sagt, also damit, also das holt mich jetzt gar nicht ab, also trotzdem gibt es Dinge, die man beachten kann und am Schluss gehe ich auch noch darauf kurz ein. Aus meiner Sicht gibt es zwei verschiedene Ursachen darüber, dass ein Mensch so ganz schlecht von sich selber denkt. Und zwar, einerseits kann es durch andere verursacht werden. Wenn andere schlecht mit mir umgehen, dass ich dann denke, oh Mann, vielleicht haben die ja recht. Oder natürlich kann es auch durch mich selbst verursacht sein, dass die anderen vielleicht nichts falsch gemacht haben, aber man selber einfach schlecht über sich denkt. Ich fange mal mit dem ersten Punkt an. Das verursacht durch andere. In dem, was ich vorhin vorgelesen habe, kam schon raus, dass der Umgang miteinander solche Gefühle eben fördern kann. Einige hatten geschrieben, dass dadurch, dass man nicht offen mit seinen eigenen Schwächen ist, man sich selbst vergleicht und sich dann schlecht fühlt. Also der andere zeigt nur seine beste Seite und man sieht es und denkt sich, oh, der ist aber so gut und wenn ich auf mein Leben schaue, dann ist es überhaupt nicht so gut. Und durch dieses Vergleichen eben kann das natürlich kommen. Und es wäre schade, ja, wenn bei uns, wenn wir hier lauter fromme Theaterspieler sind. Natürlich packen wir nicht sofort beim Stehkaffee gleich die Sachen auf, wo man wirklich versagt hat oder wie man sich wirklich fühlt oder so. Das muss schon irgendwo auch den richtigen Rahmen haben. Aber es wäre doch schade, wenn wir in der Gemeinde nicht offen mit den Dingen sind, ja, die uns belasten. Wenn wir nicht offen damit sind, was uns Schwierigkeiten bereitet oder wo wir zu kämpfen haben, wo wir vielleicht auch mal im Glauben hinfallen. Also, weil das wäre, denke ich, sehr wichtig, dass die anderen merken, ey, es ist ganz normal, solche Probleme zu haben, aber auch für sich selber ist es wichtig. Und weil es ist einfach gut, dass man darüber spricht, der andere kann vielleicht dafür beten, der andere kann vielleicht, hat es auch schon mal erlebt oder kennt es auch, es finden sich vielleicht Gleichgesinnte und es stärkt einfach die Beziehung untereinander. Also auch unabhängig von diesen schlechten Gefühlen über sich selber, ist es, denke ich, unfassbar wertvoll für dich und für die Gemeinde, wenn wir nicht nur die schönen Sachen miteinander teilen, sondern auch die schwierigen Sachen. Von daher teile deine Schwächen. Als zweites, sei barmherzig bei Fehlern. Das kam auch in den Zitaten raus, dass das einen starken Umgang, einen starken Unterschied macht, wie wir mit Fehlern umgehen. Ich denke, dass es wichtig ist, in der Gemeinde eine gesunde Fehlerkultur zu haben. Also wir sind alles Menschen und da darf auch mal was daneben gehen. Und das ist dann auch nicht so schlimm und das davon geht die Welt auch nicht unter. Natürlich sollte man nicht schlampig sein. Wenn man einen Dienst annimmt, dann ist es natürlich wichtig, das nicht einfach irgendwie so aus dem Ärmel zu schütteln. Das ist auch klar. Aber trotzdem, wenn anderen ein Fehler passiert, ist es wichtig, dass wir ein weites Herz haben und barmherzig mit ihnen sind. Weil zum Beispiel in Römer 15, Vers 7 steht, darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat zur Ehre Gottes. Und wie nimmt uns Christus an? Wie oft vergibt uns Christus? Und da ist, denke ich, klar, wenn wir einander annehmen sollen, wie Christus uns angenommen hat, dann brauchen wir viel Vergebungsbereitschaft. Ich weiß zum Beispiel als Jugendlicher, wo ich mit Martin Peet Puppentheater gemacht habe. Da war ich erst so dabei, ich war 13 oder 14 Jahre und dann habe ich an einem Samstag dann gesagt zu ihm, Martin, ich übernehme das Basteln mit den Kindern. Und wie es so ist, irgendwie, das war so eine der ersten Dienste, die ich in der Gemeinde gemacht habe. Und ja, ich habe diese Bastelarbeit, ich wusste schon, was ich basteln will, aber ich hätte noch die Materialien zusammensammeln müssen. Es wäre eine Aufgabe von einer halben Stunde gewesen. Und ich habe die vor mich hergeschoben, von Montag auf Dienstag bis Freitag. Irgendwann dachte ich, ach, Samstag, Vormittag ist auch noch Zeit. Dann wusste ich, um 13:30 müssen wir auf dem Spielplatz sein. Wenn ich um 12 damit anfange, dann reicht es ja noch, es ist ja nicht so viel. Und dann auf einmal um 12 oder um 1, um was es war, wann ich halt eben anfangen wollte, hat es an der Tür geklingelt und der Martin steht vor der Tür. Und dann meinte ich, bist du schon da? Und sagte, ja klar, wir müssen ja die Sachen zusammensammeln und dann geht's auch schon los. Hast du denn deine Bastelarbeit? Und ich bin da gestanden, nee, also es tut mir leid, ich habe nix. Alter, wie, du hast nix? So, du hast es doch übernommen, so, ne? Und warum hast du nichts gesagt und so? Ich habe das einfach, ja, vermasselt. Der Martin ist dann selber einkaufen gefahren, hat selber noch die Materialien besorgt und so. War natürlich ein bisschen gefrustet. Mir hat es total leid getan. Aber das Interessante ist, wie der Martin mit meinem Fehler umgegangen ist. Er hat dann nicht gesagt, ja, also du hast mich jetzt so enttäuscht, das nächste Mal frage ich dann doch besser einen anderen. Das nächste Mal hat er mich wieder nach der Bastelarbeit gefragt. Und dann wusste ich, okay, jetzt ist meine Chance und dann habe ich es auch vorbereitet. Und ich denke, das ist eine Art, da können wir uns eine Scheibe abschneiden. Dass wir ein weites Herz für die Fehler von anderen haben. Und also ich denke, es ist schon auch wichtig, dass man auch mal sagt, ja, das ist jetzt nicht gut gewesen, aber dass der andere dann nicht, wie man so schön sagt, unten durch ist. Dass man trotzdem noch offen und barmherzig ist. Weil, ich habe hier den Vers gehabt, nehmt einander an, wie uns Christus angenommen hat. Und in 1. Johannes 1, Vers 9 steht ja auch, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ich denke, so eine Vergebungsbereitschaft, wenn wir das in der Gemeinde leben, dann haben wir schon sehr viel gewonnen. Und es ist auch interessant, wenn ihr euch mal überlegt, wie Jesus mit Fehlern von anderen umgegangen ist, mit Fehlern von den Jüngern. Und gerade die Jünger, die haben ja sehr viele Fehler gemacht. Zum Beispiel, ob es der Unglaube bei der Sturmstillung war, der Unglaube von Thomas, die Verleugnung von Petrus, die Jünger, die beim Beten eingeschlafen sind und so weiter. Und Jesus hat diese Dinge schon klar benannt. Also er war jetzt nicht so ein weicher Teddybär, der immer nur Ja gesagt hat und nur geklatscht hat und alles gut, sondern er hat schon gesagt, ja, das war jetzt nicht gut. Und er hat teilweise schon drastische Worte verwendet, aber trotzdem nach Jahren des Dienstes und die Jünger werden noch viel mehr Fehler gemacht haben, hat Jesus ihnen trotzdem die Füße gewaschen. Hat Jesus ihnen trotzdem nochmal eine Chance gegeben. Hat Jesus Petrus nicht einfach weggestoßen. Und das finde ich so schön, dass Jesus uns immer wieder annimmt. Genau, von daher sei barmherzig, wenn die anderen einen Fehler machen. Und als dritter Punkt, der für uns wichtig ist, sei ermutigend und wertschätzend. In Epheser 4, 29 steht, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Also das ist etwas, wenn wir das leben würden, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Wie schnell passiert es, dass wir schlecht über andere sprechen? Und nicht nur darf das Schlechte, soll das fehlen, sondern wir sollen erbauend sein. Also das ist ja ein Unterschied, ob ich einfach nur meine Klappe halte und lieber nichts sage oder ob ich erbauend bin und wertschätzend bin. Und ich finde es wichtig, dass wir das leben, dass wir lernen, andere aufzubauen. Dass wir sagen, wenn sie was gut gemacht haben. Dass wir echte und passende auch Komplimente machen. Natürlich, der andere merkt es auch, ob man jetzt nur ein Kompliment macht, einfach so, wenn man selber eins bekommt, du hast einen schönen Pulli an, ja, du auch. Das meine ich nicht damit. Sondern wenn ein Kompliment ernst gemeint ist, dann ist es wirklich erbauend und schön. Und selbst wenn es nur wie im Beispiel vom Pulli, selbst wenn nur jemand kommt und sagt, Mensch, du hast aber heute einen schönen Pullover an, der gefällt mir ja richtig gut. Also ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, ich würde mich darüber freuen. Und manchmal ist es schwierig, ein passendes Kompliment ja zu nennen oder dass es nicht komisch rüberkommt oder so. Aber ich denke, man kann das lernen. Und es ist einfach schön, wenn wir uns gegenseitig erbauen. Und ich persönlich, mir geht es auch oft so, dass ich schaue selber oft, wenn ich ganz viele Sachen gut mache und zum Beispiel in der Predigt eine Sache dann irgendwie einen Absatz übersprungen habe oder mich mal verhaspelt habe, danach denke ich nicht an die ganzen Sätze, die geklappt haben, sondern an das Schlechte. Und also das geht mir so und geht wahrscheinlich vielen auch so, dass man selber bei sich erstmal die negativen Sachen sieht. Und dann ist es schön, wenn jemand anders hinkommt und sagt, ey, das hast du heute richtig gut gemacht, das hat mir gut gefallen. Das ist einfach ermutigend und erbauend. Und ich denke auch für unsere Gemeinde ist es förderlich, wenn jemand zum Beispiel einen Dienst tut und man sieht es und sagt, ey, vielen Dank dafür, das war super. Das ermutigt auch noch mehr zu tun. Wenn man andersrum einen Dienst tut und dann kriegt man nur eins irgendwie drauf und was hast du hier schon wieder gemacht und was das. Also das ist furchtbar entmutigend. Von daher denke ich, sollten wir eine Kultur der Erbauung leben, die wertschätzend ist, weil es hat einfach einen Einfluss auf andere. Von daher lasst uns Menschen sein, die über ihre Schwächen und Kämpfe sprechen können, die ein weites Herz für Fehler haben und die ermutigend und wertschätzend sind. Und jetzt kommt eben der andere Faktor, verursacht durch mich selbst. Nicht immer sind die anderen schuld, wenn ich schlecht über mich denke, oder oft nicht. Ich denke, viel häufiger ist das der wichtigere Punkt. Und wie denke ich über mich selber? Weil wenn ich selber ganz schlecht von mir denke, dann bin ich viel schneller eingeschnappt oder viel schneller traurig, wenn jemand anders mir was Negatives sagt. Aber wenn ich selber in mir sicher bin, dann vertrage ich es auch leichter, wenn mir jemand anders mal auch eine Kritik entgegenbringt. Von daher denke ich, das ist der wesentlich wichtigere Punkt. Natürlich, wenn wir in die Bibel schauen, was Gott über den Menschen sagt, dann sehen wir natürlich auf den ersten Seiten der Bibel, dass Gott über den Menschen sagt, er hat ihn in seinem Bilde geschaffen und er ist sehr gut. Natürlich hat die Sünde den Menschen ein Stück weit kaputt gemacht und entstellt und irgendwie verzerrt, aber das Grund, ja, der Grundaufbau des Menschen ist im Bilde Gottes und sehr gut. Also allein das müsste, wenn Gott schon zu Menschen sagt, es ist sehr gut, allein das müsste schon reichen, dass wir da nicht mehr schlecht über uns denken. Aber es gibt natürlich noch viel mehr. Wenn wir im Gesetz von Mose schauen, dann sehen wir, wie viel Wert ein Menschenleben hat. Der Mensch an sich ist schon extrem wertvoll. Und auch in Psalm 139 ist ein ganzer langer Psalm ein Loblied darauf, wie sehr Gott die Menschen kennt und liebt. Und dann im Neuen Testament sehen wir natürlich einer der bekanntesten Verse, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er eben seinen Sohn gegeben hat, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und ich weiß nicht, also ich als Jugendlicher hatte schon manchmal, oder ich glaube, als Jugendlicher hat man generell immer wieder mit solchen Selbstzweifeln zu tun. Man überlegt sich, wie bin ich und wie komme ich bei anderen an? Und da hat mir Johannes 3, Vers 16 ehrlich gesagt nicht gut geholfen, weil ich dachte, ja, die Welt hat er ja geliebt, aber wie sieht es jetzt mit mir aus? Liebt er jetzt auch mich? Und da muss ich sagen, also jeder, der vielleicht so einen Gedanken mal hatte, dem lege ich Galater 2, Vers 20 ans Herz. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Jetzt kommt's, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und das finde ich einen starken Vers. Der mich geliebt hat und sich für mich hingegeben hat. Das ist ganz persönlich. Das trifft genau dich. Das geht nicht, natürlich geht es an alle Menschen, aber hier ist nicht die Rede davon, Gott hat die Welt geliebt, sondern dich persönlich. Also deutlicher geht es nun wirklich nicht, aber es gibt natürlich noch viel mehr Stellen in der Bibel. In 1. Johannes, seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Also wer Jesus als seinen Herrn und Retter annimmt, der ist ein Kind Gottes. Und das adelt uns natürlich ungemein. Also der Gedanke hier bei diesen Versen ist ganz klar, wenn Gott, der Allmächtige und der Allwissende, zu dir sagt, ich liebe dich und du bist wertvoll, wie kann ich dann sagen, oh, ich bin nichts oder ich kann nichts oder die anderen sind viel besser? Wenn Gott dir das persönlich sagt, du bist von Gott geliebt, wie sollte ich dann das noch in Frage stellen? Und wir machen uns manchmal so abhängig von den Sachen, die uns andere sagen, aber eigentlich ist das auch, wenn mir jemand anders etwas Schlechtes sagt, dann ist es das, was Gott über mich denkt, doch so viel höher. Und wie kann man zum Beispiel sagen, keiner sieht mich? Wenn wir im Psalm 139 lesen, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Wer mal staunen will, muss sich nur damit beschäftigen, wie ein Baby sich im Mutterleib entwickelt. Und das ist wirklich ein Wunder. Und wenn man das mal sieht und es begreift, dann muss man sagen, ja, jeder, der hier sitzt, ist ein echtes Wunder, ein Meisterstück Gottes. Ein Meisterstück der Kreativität und Genialität, der Einzigartigkeit. Und gerade weil Gott uns liebevoll geschaffen hat, wie es hier steht, erstaunlich und wundervoll, kunstvoll gewirkt. Also das adelt uns ungemein, das gibt uns als Menschen einen unfassbaren Wert, weil unser Wert muss sich in Gott festmachen. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, die Menschen, die nicht an die Schöpfung, sondern an die Evolution glauben, wie viel Wert kann durch diese Weltanschauung den Menschen gegeben werden? Gar keiner. Also wirklich nicht, weil man ist dann nur ein Produkt aus Mutation und Selektion. Da zählen dann nur die Starken, die überleben, und die Schwachen fallen runter. Ja, es ist sogar gut, wenn die Schwachen hinten runterfallen, weil die Starken dann überleben. Und da gibt es nichts, was dem Menschen einen echten Wert gibt. Natürlich, man ist weiterentwickelter als die Tiere. Man kann irgendwie sprechen und sich übers Leben Gedanken machen. Aber abgesehen davon, dass man vielleicht ein paar Fähigkeiten mehr hat als die Tiere, sind wir Menschen eigentlich nur Tiere. Also, wer an die Evolutionstheorie glaubt, hat nichts, woran man den Wert des Menschen festmachen kann. Also das muss uns bewusst sein, wer sich dafür entscheidet, zu sagen, ich glaube nicht, dass Gott die Welt geschaffen hat. Der hat ein echtes Problem mit dem Wert des Menschen. Aber bei Gott ist es anders. Wenn Gott uns bewusst und liebevoll geschaffen hat, das ist etwas, was uns echten Wert gibt. Gott gibt uns einen unfassbar hohen Wert. Und das macht uns eben doppelt wertvoll. Also zum einen sind wir als Menschen wertvoll, weil uns Gott geschaffen hat. Und zum anderen sind wir auch als Christen, haben wir nochmal einen doppelten Wert, weil uns Gott erkauft hat, weil Jesus für uns gestorben ist. Also Christen haben eigentlich einen doppelten Grund, ja, sich für wertvoll zu erachten. Ich lese jetzt nochmal zwei Verse, die genau das eigentlich nochmal unterstreichen sollen. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalttaten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Ja, und wer jetzt denkt, okay, wertvoll ist ja schön und gut, aber eigentlich kann ich ja gar nicht viel. Also klar, als Mensch bin ich wertvoll, aber welchen Mehrwert habe ich denn? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann gar nichts so richtig gut. Dem will ich empfehlen, als Hausaufgabe mal in 1. Korinther 12 zu schauen. Weil da ist davon die Rede, dass Gott jeden Menschen und also gerade auch jeden Christen befähigt hat. Da ist von Geistesgaben die Rede, wo es heißt, dass der Heilige Geist die einem jeden gegeben hat. Also keiner kann von sich aus sagen, ich kann doch nichts. Natürlich haben wir alle ganz unterschiedliche Stärken, aber keiner kann von sich sagen, aber ich habe nichts, was ich gut kann. Also auch das ist ein Grund, kein Grund, ja, schlecht über sich zu denken, weil wenn wir uns vergleichen, sehen wir natürlich die Stärken der anderen und man sieht dann seine Schwächen. Von daher ist dieses Vergleichen mit den Stärken von anderen wirklich nicht zielführend. Vielleicht sagst du ja jetzt, ja gut, das ist mir schon alles bewusst und ich kenne ja die Verse, aber ich fühle mich trotzdem immer noch so schlecht. Dann ist die Frage, was können wir tun, um dagegen anzukommen? Was können wir gegen solche Gefühle tun? Und das ist jetzt eigentlich auf grundsätzlich deine Gefühle und dein Denken bezogen. Weil in Epheser 4, Vers 23 steht, erneuert aber in eurem Geist und Sinn. Also das ist nur ein Versteil, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Also hier ist davon die Rede, dass wir unseren Geist und unseren Sinn, unser Denken erneuern können. Und ein zweiter Vers, der das unterstreicht, dass wir keine Opfer unserer Gefühle sind, heißt es, 2. Korinther, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören, Absichten zerstören wir und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Ist ein bisschen komisch oder ein bisschen schwierig formuliert, sage ich mal, aber der Gedanke, der mir hier wichtig ist, hier ist davon die Rede, ja, dass wir Gedanken gefangen nehmen können in den Gehorsam Christus gegenüber. Also wenn das in der Bibel eine Aufforderung an dich ist, diese Versuchungen des Teufels gefangen zu nehmen, diese schlechten Gedanken gefangen zu nehmen und auf Jesus auszurichten, dann sehe ich, wir Menschen, wir sind nicht unseren Gefühlen ausgeliefert. Keiner kann sagen, ich habe dies oder jenes getan, weil mich meine Gefühle überwältigt haben. Keiner ist ein Opfer seiner Gefühle, weil natürlich zu einem gewissen Grad haben wir unsere Gefühle auch selbst in der Hand. Das ist nicht immer so leicht, das kann man nicht einfach wie einen Schalter umdrehen, das ist schon eine Herausforderung. Aber in der Bibel haben wir eben diese klare Aufforderung, schlechte Gedanken gefangen zu nehmen. Was heißt denn gefangen zu nehmen? Und ja, ich denke, ihnen keinen Raum zu geben. Wenn ein Gedanke in unserem Hirn aufploppt, dann haben wir die Wahl, nähere ich den jetzt, beschäftige ich mich damit, füttere ich diesen Gedanken und denke drüber nach die ganze Zeit immer und immer wieder, oder entscheide ich mich dagegen? Und das ist, denke ich, ein starker Punkt, dass wir uns bewusst dagegen entscheiden können. Also, dass ich sage, nein, ich will diesen Gedanken jetzt gar nicht weiterdenken. Ich entscheide mich dagegen, vielleicht gehe ich ins Gebet und bespreche es mit Gott, vielleicht lenke ich mich auch irgendwie ab oder denke an andere positive Sachen, aber dieser Gedanke, der soll keinen Raum in meinem Denken gewinnen. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir kein Opfer unserer Gefühle sind. Und das Gleiche passt auch bei verschiedenen Versuchungen oder sowas, dass wir wirklich, dass es viel ausmacht, wie du mit deinen Gedanken eben umgehst. Also das wäre jetzt vielleicht so auch ein Punkt, wer jetzt sich mit Minderwertigkeitsgefühlen nicht so identifizieren kann, dann gibt es andere Gedanken, wo du vielleicht dran bist, dass du sagen musst, diese andere schlechten Gedanken und Versuchungen, ja, die kannst du auch gefangen nehmen. Natürlich mit Gottes Hilfe und im Gebet. Und dann gibt es natürlich, man kann jetzt auf der einen Seite vom Pferd fallen, dass man viel zu schlecht über sich denkt, aber wir Menschen, wir schlagen dann manchmal um in die andere Seite, dass wir viel zu gut über uns denken. Und das ist manchmal so wie ein Pendel, was hin und her schlenkt. Ich denke viel zu gut über mich, dann mache ich einen Fehler und dann geht es wieder zack ins Gegenteil. Das kann schnell passieren. Von daher will ich noch sagen, in Römer 12, Vers 3 steht, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Dass wir nicht höher von uns denken, als sich gebührt. Also das finde ich schon irgendwie interessant. Also dessen sollten wir uns auch bewusst sein, dass man eben zu schlecht, aber auch zu hoch von sich denken kann. Und die Bibel nennt das Hochmut. Und das wäre dann, wenn man viel zu viel auf seine eigenen Fähigkeiten vertraut und man selber denkt, dass man was Besseres wäre, besser wäre als andere und dass man den Wert in den eigenen Fähigkeiten festmacht. Und natürlich kommt man mit diesen Gedanken irgendwann in eine Lebenskrise oder in eine Krise, weil wenn ich mein ganzes Leben auf meine Fähigkeiten vertraue, was ist dann, wenn ich irgendwann alt werde und diese Sachen nicht mehr tun kann? Und das merke ich bei vielen älteren Geschwistern, die dann traurig sind und sagen, ich kann ja nichts mehr. Das ist dann das Resultat von so einem zu hohen Denken von sich, weil man sein Leben lang seinen Wert in seinen Taten festgemacht hat. Und ich denke, dass der Schlüssel ist, den Blick auf Gott zu richten. Egal, ob du versucht bist, zu niedrig oder zu hoch von dir zu denken. In beiden Sachen ist die Lösung, schau auf Gott. Das ist eigentlich die Lösung für beide Probleme. Weil wenn ich zu niedrig von mir denke und ich auf Gott schaue, dann sehe ich den Wert, den mir Gott beigemessen hat und kann das für mich annehmen. Und wenn ich zu hoch von mir denke und hochmütig bin, dann hilft der Blick auf Gott und ich sehe, Mensch, ich denke zwar so hoch von mir, aber wie viel höher ist Gott? Also Gott gegenüber, da habe ich keine Chance. Und sowieso, alles, was ich bin und kann, habe ich sowieso nur, weil es Gott mir gegeben hat. Also es gibt keinen Grund, hochmütig zu sein, weil jeder Atemzug deines Lebens ist nur, weil ihn Gott dir geschenkt hat. Und von daher lohnt sich immer der Blick auf Gott. Und als letzten Gedanken will ich euch auch noch weitergeben, wer sich in seinen entweder zu hohen oder zu tiefen Gedanken festsetzt, also wer damit wirklich ein Problem hat und sich ständig um diese vielleicht auch negativen Gedanken dreht, das ist eine Form von Egoismus. Und das muss man auch klar benennen. Wer sich ständig um sein eigenes Denken dreht, ah, ich bin nichts, ich kann nichts, wer immer auf sich schaut, der ist letzten Endes egoistisch. Was ist Egoismus? Na, dass man sich selber als erstes im Blick hat. Und genau das ist es ja. Wenn ich sage, ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe hier wieder einen Fehler gemacht und dann macht man sich fertig, ich habe was Peinliches gesagt oder was weiß ich, dann schaut man nur auf sich selber. Das heißt, wenn du das nächste Mal vielleicht in so einer Spirale drin steckst und immer wieder nachdenkst, oh, was habe ich damals gemacht oder so, dann mach dir das bewusst, dass es nichts Gutes ist, sondern eigentlich eine Form des Egoismus, weil du dich nur um dich selber drehst. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir diese Gedanken gefangen nehmen und ihnen keinen Raum geben und dass wir unseren Blick von uns selbst auf Gott wenden. Und das ist auch das, was ich mit dieser Predigt erreichen will. Lasst uns unseren Blick von uns selbst auf Gott richten. Das ist das Wichtige. Amen.